Hallo.
Hier sind Tanja.
Und Matze.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
Mord und Totschlag. Tanja, ich habe heute gleich was zum Einstieg. Und zwar habe ich mal in meinem Akten 6Y-Archiv rumgekramt. Mhm. Da ist mir ein Fall nochmal aufgefallen. Und zwar, der ist schon lange her, das war in den 70er Jahren. Und die Sendung, die war auch vom 3.12.1976. Aber diese Geschichte, die fand ich ganz gruselig. Mhm. Also was heißt gruselig, aber schon sehr spooky. Und zwar, da ist ein Polizist über die Autobahn gefahren, also nicht auf der Autobahn, sondern über eine Brücke über die Autobahn rüber und hat auf der Autobahn eine Panne gesehen von einem Fahrzeug und da standen Menschen rum. Und dann ist er da hingefahren zu denen und hat mit denen geredet, was sie denn haben und pipapo. Und dann guckt er so dann nochmal so zu dem Fahrzeug hin und da steht auf einmal hinter diesem Fahrzeug ein weiteres Fahrzeug, aber ohne Person. Das fand ich schon.
Ja.
So, und dann kommen wir mal dazu, wie das Fahrzeug da hingekommen ist. Und zwar hat das in Hamburg auf der Großen Freiheit begonnen, das Ganze. Da konnte man früher noch mit Autos durchfahren in die Große Freiheit, auch da parken. Und da hat ein Pärchen, die waren da tanzen und die wollten dann nach Hause fahren und standen halt mit ihrem Fahrzeug da vor dieser Diskothek. Und dann kam ein Mann und hat gesagt, hat ein Messer gezogen, hat gesagt, ihr fahrt mich jetzt nach Bremen. Ich will nach Hause. Und dann hat er die Frau so gegriffen und das Messer ihr so an den Hals gehalten. Und dann sind die alle ins Auto gestiegen und dann sind sie losgefahren. Und in der Höhe Harburger Berge, das ist also ein bisschen, wie viel Kilometer, 20 Kilometer von Hamburg so in etwa, hat der Mensch dann gesagt, ja, du musst noch tanken. Und dann hat er dieses Pärchen gezwungen, auf die Tankstelle zu fahren. Und auf dieser Tankstelle, das fand ich so krass, da kam so eine Frau und meinte, oh, ich muss nach Bremen, könnt ihr mich nicht mitnehmen? Und hat dieser Typ gesagt, ja klar, kannst du mitfahren und so. Und dann hat sie sich natürlich nichts ahnt mit auf den Rücksitz gesetzt, mit diesem Kidnapper, sag ich mal so. Und das Pärchen hat auch nichts gesagt.
Oh Gott.
Und dann sind die weitergefahren und dann musste der Fahrer auf einen Rastplatz fahren. Und da hat dieser Täter gesagt, so, jetzt steigt ihr beide aus.
Oh,
dann sind die beiden ausgestiegen und dann ist er mit dieser Frau alleine weggefahren. So. Und der hat auch in dieser Fahrt immer erzählt, er sei von der Bader-Meinhof-Bande und der hat immer so ganz viel wirres Zeug geredet. Und hat sich auch an die, bei der Fahrt zum Harburger Berge auch so ein bisschen an die Freundin rangemacht. So, und jetzt ist die Frage, was ist aus diesem Fall geworden? Und dieses Fahrzeug, dieses besagte, das stand auf einmal halt hinter dieser Panne und da war weder der Fahrer noch diese Frau zu sehen. Und das ist bis heute, ich habe nämlich extra nochmal geguckt, bis heute nicht geklärt, was aus dieser Frau geworden ist. Und den Täter haben sie auch nicht bekommen. Das heißt, entweder hat er diese Frau vergewaltigt und die ist aus Scham nicht zur Polizei, hat nichts gesagt und weiß das gar nicht, dass es diesen Fall, weil sie Aktenzeichen nicht gesehen hat, dass nach ihr gesucht wurde. Oder die zweite Möglichkeit, er hat sie umgebracht und irgendwo vergraben.
Ja.
Und da habe ich nochmal so an diese Geschichte gedacht. Ja. Das ist so richtig heftig,
die ist
oder?
Richtig heftig. Ich frage mich auch, warum der da angehalten hat.
Ja.
Vielleicht, weil da ein paar Menschen waren, dass er da dann verschwinden wollte mit ihr, aber.
Ja, und vor allen Dingen, dass diese Leute, die diese Panne an dem Fahrzeug haben, das gar nicht mitbekommen haben.
Ja, weil ich kann mir das schon vorstellen, dass man so, ne, wenn man so
auf sein Auto fixiert
ist, wobei natürlich, wenn so ein Wagen hinter einem anfährt, aber vor allen Dingen, warum ist der da, haben die da gehalten?
Ja, das ist die Frage.
Das ist
die Frage. Ja. Entweder vielleicht hatte der Wagen auch kein Benzin mehr oder
so. Ja, das kann auch sein.
Das haben die jetzt nicht in diesem Film da gesagt. Aber jedenfalls finde ich die Geschichte
sehr gruselig.
Ja, ne?
Ja, finde ich auch.
Dann vielleicht klärt sich die jetzt doch noch mal irgendwann und irgendwie auf, dass diese Frau, was ich ja hoffe, dass sie noch lebt, das irgendwie mal mitbekommt und sich bei der Polizei meldet und sagt, hallo, hier bin ich lebe noch, weißt du? Aber damals war das ja auch noch so, aus Scham gehen ja viele Frauen dann auch nicht zur Polizei,
wenn
sowas passiert.
Ja.
Ja, Tanja, das war jetzt mal meine Geschichte zum Einstieg.
Ja, das ist wirklich eine sehr gruselige Geschichte. Und ich habe ja letztens was gelesen, das passt so ein bisschen zu, wenn das so tragisch geendet haben sollte und er sie wirklich ermordet hat. Ich habe nämlich letztens gelesen, was eigentlich ganz klug wäre, wenn man jemanden vergräbt, dass man ihn irgendwo vergräbt und dann geschützte Pflanzen an der Stelle pflanzt. Weil da wird er nicht gegraben.
Ja, stimmt. Ne?
Also da muss dann ja schon ein ganz klarer Verdacht sein, dass da jetzt wirklich drunter die Leiche liegen könnte. Mhm. Ansonsten wird in Deutschland halt an bestimmten Stellen, wo geschützte Pflanzen sind, nicht gegraben. Und
aber da wir ja auch so Podcasts und sowas und uns auch so mit diesen Crime-Stories beschäftigen, habe ich auch mal gedacht, wenn ich so an der Autobahn langfahre, habe ich auch nur gedacht, du, wenn du jetzt hier im Wald irgendwo einen eingräbst, den findet man noch nie wieder, oder?
Ich glaube schon. Also ich denke, ja, ich glaube, dass, ich weiß, was du meinst.
Die können ja mit Werbekameras und mit Wärmekameras.
Ja, ich weiß auch, was du meinst. Man geht ja auch manchmal spazieren und trifft eine Stunde keinen Menschen.
Ja.
Und dann denkt man sich auch, okay.
Ja, ne? Aber in so einem Wald an so einer Autobahn, da ist doch sowieso nie jemand. Ja. Da gibt es ja noch nicht mal Wege.
Ja, aber da muss man ja sagen, haben wir zum Glück die Polizei, die dann eben einen ganzen Tathergang nochmal rekonstruiert. Und genau dadurch wird ja häufig was aufgeklärt. Also, aber klar, wir haben ja oft auch den Fall, dass wir einen Cold Case haben und ja, es gibt keine Leiche, es wird kein Täter gefunden. Ja, aber
auch so jetzt wie mein Fall. Ne? Ich meine, der kann die ja theoretisch, diese Frau, wenn er die umgebracht hat, wenn überhaupt, kann der die ja auch zwischen Hamburg und Harburger Berge plus irgendwo da an der Seite vergraben haben. Ja. Und ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass die diese ganze Strecke abgesucht haben.
Nee, das stimmt, ja.
Gut, Tanja, dann komme ich jetzt mal zu meinem Fall. Oder bist du diese Woche dran als erstes?
Ich glaube sogar, ich bin als erstes.
Ja, dann mach du.
Oder? Und mein Fall ist gar nicht so spektakulär an sich, aber der ist jetzt Anfang des Jahres nochmal in die Schlagzeilen gekommen und deshalb dachte ich, den müssen wir auf jeden Fall auch hier bei uns in unserem Podcast-Kanal haben. Und zwar geht es um den Maschsee-Mörder. Hast du schon mal von dem gehört?
Was? Maschsee?
Der Maschsee-Mörder.
Nee.
Wirklich?
Nein.
Der Maschsee ist ein See in Hannover, wo ich tatsächlich auch schon häufiger war, denn ich habe eine Zeit lang dort in der Nähe gewohnt. Und der Maschsee ist dann ja zu etwas zweifelhaftem Ruhm gekommen, eben durch diesen Fall des sogenannten Maschsee-Mörders. Im Oktober 2012 findet ein Spaziergänger den Torso einer Frauenleiche am Nordufer des Maschsees. Und kurz darauf werden Taucher eben an den See bestellt, die dann dort Arme und Beine bergen. Sie können auch relativ schnell die Person identifizieren. Es ist eine 44-jährige Frau, die gelegentlich als Prostituierte gearbeitet hat. Sie wurde erstochen und dann zerstückelt und eben im Maschsee versenkt. Und übrigens da auch, was du gerade mit dem Wald gesagt hast, das denke ich mir häufig auch bei einem See.
Das stimmt.
Dass wenn du da eine Leiche richtig präparierst, dass die eigentlich nie gefunden werden könnte, wird sie aber in der Regel doch.
Ja, meistens wird die ja irgendwie angespült irgendwo.
Genau, ja. Was besonders tragisch an dem Fall ist, im Jahr 2011, also kurz davor, war ein Bekannter von dem sogenannten Maschsee-Mörder Alexander K. zur Polizei gegangen und hatte der Polizei erzählt, dass sein Bekannter ihm über Mordfantasien erzählt hat. Und die Polizei hat das komplett ignoriert, was man natürlich auch ein Stück weit verstehen kann, weil ich sag mal, das ist ja erstmal noch kein Strafbestand. Er hat ja erstmal noch nichts gemacht, aber da kommen wir immer wieder zu diesem tragischen Fall, dass die Polizei eben erst aktiv werden kann, wenn was passiert ist. Was nicht ganz klar ist, weil es da ganz viele unterschiedliche Informationen zu gibt, ist, hat er die Frau dort zufällig getroffen oder haben sie sich verabredet? Auf jeden Fall haben die beiden wohl irgendwann miteinander gesprochen und sie hat sich über seine rechtsextremen Ausführungen lustig gemacht und hat wohl auch über Adolf Hitler Scherze gemacht. Und weil er ein überzeugter Rechtsradikaler ist, ist er angeblich eben daraufhin so wütend geworden, dass er sie getötet hat. Seine Ex-Freundin mittlerweile, also damalige Lebensgefährtin, half ihm dann beim Versenken der Leiche und hat danach noch mit der EC-Karte dieser Frau Geld abgehoben. Das heißt, da haben wir im Grunde auch noch eine Mittäterin. Alexander K. wird jetzt zu 12 Jahren Haft verurteilt und ihm wird eine dissoziale Persönlichkeitsstörung attestiert, unter anderem. Und der Richter sagt, er habe aus purer Mordlust getötet. Und da frage ich mich, warum gibt es dann nur 12 Jahre? Das verstehe ich überhaupt nicht. Mhm. Und auch nicht mit anschließender Sicherheitsverwahrung.
Ja, also manchmal werden ganz komische Urteile gesprochen. Auch jetzt gerade im aktuellen Fall mit dem Polizisten, der da ermordet worden ist. Da hat die Richterin ja auch irgendwie, naja, da möchte ich gar nichts
Nee, besser,
dazu sagen. Ja.
besser nicht. Die Bild ist dann natürlich da direkt drauf gesprungen und hat da ein bisschen recherchiert im Umfeld von Alexander K. Und nach einem Beitrag von der Bild hat die Polizei dann angefangen zu ermitteln. Denn im Jahr 2010 wurden in Hannover Teile einer verstümmelten Leiche gefunden. Alexander K. hat auch gerappt. Und in einem seiner Rap-Texte hat er ganz, ganz viele Dinge geäußert, die heftigste Ähnlichkeit zu dem Fall haben. Und dieser Rap-Text ist aber im Internet erschienen am Tag des Verschwindens der Person. Das heißt, da könnte man natürlich jetzt wirklich den Verdacht haben, dass er vielleicht auch dort der Täter war. Aber die Polizei hat ermittelt und ist zu keinem Ergebnis gekommen. Das heißt, dieser Mordfall wurde ihm jetzt nicht auch noch zur Last gelegt.
Aber das heißt, dieser Mordfall, der ist auch noch gar nicht geklärt.
Der Mordfall ist nicht geklärt, genau.
Ja, gut, also da kann man jetzt auch wieder drüber nachdenken.
Ja, und was ich auch so heftig fand, gerade bei dem Urteil, dass eben, es wurde ja festgestellt, dass er eine Persönlichkeitsstörung hat und aus purer Mordlust getötet hat. Und man hat auch in seiner Historie gesehen, dass er sein Elternhaus ganz früh verlassen hat und dann im Heim gelebt hat, drogensüchtig geworden ist, auf der Straße gelebt hat, in mehreren Kliniken war und auch in mehreren Gefängnissen, weil er immer mal wieder straffällig geworden ist. Und dass er trotzdem und auch trotz seiner rechtsextremen Gesinnung, die da auch gar nicht mit in Betracht gezogen wurde, eben nur diese 12 Jahre bekommen hat, finde ich wirklich bedenklich, muss ich einfach so sagen.
Ja, man muss ja mal sagen, die 12 Jahre, die wären es ja nicht. Das wären ja meistens nur 8 oder so, ne?
Ich kann dazu sagen, er wurde im Jahr 2025 entlassen.
Mhm.
Und
wie viele Jahre waren das dann? Also wenn er da entlassen wird, dann waren es ja tatsächlich doch 12
ja,
Jahre.
Ja, er saß 12 Jahre, aber er wurde dann entlassen, was ich, wie gesagt, etwas fragwürdig finde. Und er hat etwas ganz, ganz Geschmackloses gemacht. Die Fotos kann man auch im Internet sehen. Ich habe mir die auch angeguckt. Und zwar hat er Fotos veröffentlicht im Internet, wo eine Frau zum Beispiel neben ihm lacht. Und die hat ein T-Shirt an. Und da steht drauf, ich überlebte ein Date mit dem Maschseemörder.
Krass.
Und beide lachen so.
Ja.
Also, das finde ich so schlimm. Er hat
geschmacklos.
Ja, genau, ganz geschmacklos. Er hat die ganze Zeit versucht, auch vorher seiner Ex-Lebensgefährtin den Mord unterzujubeln. Mhm. Aber ich meine, seine Schuld ist im Grunde geklärt. Und dass er dann so einen geschmacklosen Scherz in Anführungsstrichen macht und auch noch eine Frau da mitmacht, muss ich sagen, fand ich wirklich erschreckend. Auf jeden Fall kann ich so viel sagen, er sitzt momentan erneut im Gefängnis. Er ist in Untersuchungshaft. Er hat im Januar 2026 seine Lebensgefährtin angegriffen. Er hat sie als Geisel genommen und schwer verletzt, sitzt in U-Haft und im Moment wird auch versucht, dass er auf jeden Fall, solange es geht, in U-Haft erstmal bleibt. Vermutlich, weil man diesmal versuchen wird, hoffe ich, ihn etwas länger ins Gefängnis zu stecken.
Mhm.
Also da kann ich natürlich, sobald es was Neues gibt, berichten.
Okay, also so viel kann ich schon mal sagen. Mein Täter, der kann nicht nochmal morden, weil er hingerichtet wurde. Und zwar 19. April 1995, Oklahoma City. Sagt dir das was?
Ja, das sagt mir was. Also, weil du Oklahoma City sagst, muss ich sofort tatsächlich an den Anschlag denken.
Ja, trotz dass er 1995 schon war.
Ja, aber ich glaube, ich habe da also wirklich auch noch in den letzten 10 Jahren immer mal wieder, wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, zum Jahrestag immer mal wieder eine Doku gesehen.
Ich eigentlich gar nichts und ich bin eigentlich drüber gestolpert an diesem Fall, weil ich dieses Foto gesehen habe, das um die Welt ging. Das trug ein Feuerwehrmann ein ganz kleines Kind auf dem Arm, die Bailey, und die ist bei diesem Anschlag ums Leben gekommen, einen Tag nach ihrem ersten Geburtstag.
Oh Gott.
Ja. Nach dem großen Knall war es plötzlich stockdunkel, erinnert sich ein Augenzeuge, Eric McKinsick. Zuerst dachte ich an einen Stromausfall, dann realisierte ich, dass wir von den 7 Stockwerken über uns begraben waren. Um 9:02 Uhr Ortszeit wurde am jeden Mittwochmorgen weite Teile des Zentrums von Oklahoma City dem Erdboden gleichgemacht. Die Explosion der gewaltigen Bombe war noch 100 Kilometer Entfernung zu hören, bei einem der schlimmsten Terroranschläge in der Geschichte der USA. Starben 168 Menschen, darunter auch 19 Kinder eines Kindergartens. Über 800 weitere Personen wurden verletzt. Finde ich einfach unfassbar.
Ja.
Und die Täter waren, jetzt muss man mal sagen, tatsächlich Amerikaner sogar. Und zwar der 26-Jährige, den ich schon erwähnt hatte, und zwei Helfer. Timothy McFight lautet der Name des Drahtziehers. Ein unauffälliger und schüchterner Typ, eher Außenseiter. Wenn du den auf dem Foto siehst, das ist eigentlich ein ganz attraktiver junger Mann. Seine Biografie enthält keine Besonderheiten. Geboren und aufgewachsen im Bundesstaat New York, High School, danach Jobs bei Burger King und einem Sicherheitsdienst. Bemerkenswert ist nur, dass er sich schon sehr früh für die unterschiedlichsten Waffen interessiert. So verwundert es auch nicht, dass er sich für die Army meldet und im Zweiten Golfkrieg, der war ja 1991, in Kuwait kämpft. Wahrscheinlich geschieht in dieser Zeit oder danach etwas mit Timothy. Ein Gutachter wird später vermuten, dass er wahrscheinlich an einem posttraumatischen Belastungssyndrom leidet. Ausgelöst durch nicht verarbeitete schockierende Erlebnisse. McFay entwickelt einen Hass gegen die US-Regierung. Er wittert Verschwörungen aller Art, radikalisiert sich zunehmend. 2 Jahre vor dem Anschlag reist er durchs Land, verkauft regierungsfeindliche T-Shirts, Mützen und Aufkleber. In dieser Zeit besucht er auch seinen früheren Army-Kameraden Terry Nichols und Michael Fortier. Sie sind von seinem extremen Gedenken begeistert, wollen gemeinsam gegen das politische System antreten. Und da brodelt es ja gewaltig bei den dreien. Schnell ist auch geklärt, wie es ablaufen soll. Eine große Sprengladung und ein symbolträchtiges Ziel. McFay wählt das Murrah Federal Building in Oklahoma City. Kein Zufall. Dieses Gebäude, in der unter anderem Außenstellen der Behörde ATF, die sind gegen Alkohol, DEA gegen Drogen und USSS, Secret Service, der Geheimdienst. Timothy hasst sie alle abgrundtief. Dementsprechend fällt auch die Wahl der Mittel aus. Damit möglichst viel zerstört und getötet werden kann, soll es eine gigantische Bombe sein. Dass man überhaupt sowas herstellen kann, ne, als Laie.
Das wundert mich auch immer, wobei so richtig Laien waren sie ja nicht. Ne, wenn er
ja, aber trotzdem, dass du dieses ganze Material, naja gut, wenn ich gleich darauf komme, ist es eigentlich alles zu kaufen.
Ja.
Timothy und seine teuflischen Freunde beginnen damit aus 2,4 Tonnen Ammoniumnitrat, also es ist so ein Mineraldünger, und mehrere hundert Litern Nitromethan. Das ist so diese Dragster-Autos, kennst du die?
Nee.
Die so aufgemotzten großen.
Ach so, ja.
Ja. Das ist das Benzin für die Fahrzeuge. Am Tag des Anschlags etwa 300 Gebäude in Oklahoma City werden dadurch beschädigt. Die Detonation kann man noch 1,5 Kilometer entfernt spüren sogar. Timothy, Nichols und Fortier mieten ein LKW, in den sie ihre mörderischen Konstruktionen packen. Danach parken sie das Fahrzeug vor dem Ziel. Timothy stellt einen Zeitzünder auf 5 Minuten ein und macht sich mit einem Pickup aus dem Staub. Um kurz nach 9 detoniert sein Höllenwerk, bringt Unglück über unzählige Menschen und verursacht einen Schaden von über 600 Millionen Euro. Aus der Sicht von Timothy und seinen Helfern ein gelungener Plan. Allerdings kommen sie nicht weit. Nur 90 Minuten nach der Tat wird Timothy in einer der vielen errichteten Straßensperren verhaftet, weil er falsche Dokumente und eine versteckte Waffe bei sich hat. Gleichzeitig sind die Ermittler am Anschlagort aktiv. Sie finden eine Achse, die zu keinem der vielen anderen zerstörten Autos gehört und damit Teil des Bomben-LKWs gewesen sein muss. Über die Fahrgestellnummer kann die Autovermietung ausfindig gemacht werden und schon sitzt Timothy in der Falle. Ich meine, haben sie echt super gut recherchiert
ja.
Und das Puzzle ganz schnell zusammengekriegt.
Ja, genau. Aber da sieht man auch mal wieder, ne? Das sind ja Sachen, an die denkt man nicht,
ja.
Sag ich mal. Und letztendlich ist es ja relativ einfach, das Ganze zurückzuverfolgen.
Ja.
Und das waren die 90er.
Genau. Seine Komplizen werden ebenfalls mit Handumdrehen geschnappt. Der Rest ist Formsache. Timothy ist stolz auf seine Tat und versucht erst gar nicht, sie zu leugnen oder die Schuld von sich zu schieben. Auf die Frage nach den Motiven verweist er auf Ereignisse, bei denen Polizeibeamte angeblich rücksichtslos zu Werke gingen und deshalb unschuldige Zivilisten getötet wurden. Darum auch das gewählte Anschlagsdatum. Es ist der zweite Jahrestag der polizeilichen Räumung einer Sektenzentrale in Waco, Texas. Frauen und Kinder wurden in Waco getötet. Ich wollte der Regierung das gleiche heimzahlen, tönt Timothy.
Und dann, da muss ich mal ganz kurz sagen, dann möchte er ja das rächen, indem er weitere unschuldige Frauen und Kinder tötet.
Im Prinzip ja. Ich wollte sie genauso verletzen. Für solche Aussagen hat natürlich niemand Verständnis. Am wenigsten die Richter in den Prozessen gegen die drei Täter. Terry wird als Mittäter zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Er sitzt noch im ADX Florence ein, dem wohl sichersten Gefängnis der Welt. Michael Forcher sagt als Zeuge aus und wird zu 12 Jahren Freiheitsentzug verurteilt. Timothy trifft es am Kopf der Gruppe selbstverständlich am härtesten. Am 2. Juni 1997 verkündet die Jury nach 23 Stunden Beratung den Schuldspruch Tod durch Giftspritze. Aber 23 Stunden Beratung ist schon ganz schön lange gewesen.
Ja, aber ich denke, die werden sich ja nur beraten haben zur Strafe und nicht zur Schuld. Und da muss ich sagen, das finde ich nicht schlecht.
Ja.
Denn eine Todesstrafe auszusprechen ist natürlich schon sehr, sehr weitreichend. Also es finde ich gut, dass die sich das nicht so leicht machen.
Am 11. Juni 2001 wird dann vollstreckt. Erhält Timothy eine tödliche Injektion. Die Prozedur verwandelt sich in ein regelrechtes TV-Event. Über eine Live-Kamera können rund 300 Angehörige der Opfer von Oklahoma City dabei zuschauen, wie Timothy ins Jenseits befördert wird. Späte Genugtuung für das Leid, das sie durchmachen mussten, und die letzte große Bühne für einen schüchternen Außenseiter, der sich die fehlende Aufmerksamkeit mit einer todbringenden Bombe holen wollte. Das ist ihm auf makabre Weise gelungen, Tanja. Er wird für immer ein Gesicht des Bösen sein. Heftiger Fall, oder?
Ja.
Vor allen Dingen, der hat ja echt viele Menschen erwischt. Und vor allen Dingen auch diese Schulklasse da mit 19 Kindern. Das ist ja auch ganz, ganz schlimm.
Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Und wie gesagt, ne, er wollte ja eigentlich genau solche Taten rächen und hat dann letztendlich selber so eine begangen. Er hat sicherlich nicht die Menschen bestraft, von denen er glaubt, dass sie hier für Verschwörungen zuständig waren.
Genau.
Ja.
Trifft ja oft bei so einem Fall immer die Unschuldigen.
Ja.
Ja, Tanja, das war ja heute wirklich ein bunter Mix von Fällen. Und ja, wir wollen mal sehen, was wir da nächstes Mal wieder zusammenstellen, wenn es heißt Crime of Your Life.